Hola,
Gebrabbel ist immer und überall.
Ja, küsst die Hand. Genauso ist's. Überall.
Servus miteinander.
Ja, und herzlich willkommen zu unserem Tag 2 hier aus Bad Leonfelden, aus dem Sommertrainingslager von Fortuna Düsseldorf. Unser Tag 2, weil technisch gesehen ist die Mannschaft schon einen Tag früher angereist und für die ist es Tag 3. Erfolgreich alle innerhalb der ersten 30 Sekunden der Folge verwirrt, inklusive Andi. Und das ist er ja nämlich.
Hey.
Ich bin übrigens Thorsten, aber wir machen das ja nicht so, also bei so täglichen Folgen, da müssen wir das nicht so formalisiert machen wie sonst, wo wir nach einer Woche meistens befürchten, die Leute haben uns schon wieder vergessen. Darum machen wir da das immer ein bisschen größer mit der Vorstellung. Ne?
Apropos nach einer Woche, ich denke, die Leute werden jetzt schon im Overkill sein, denn wochenlang, um nicht zu sagen monatelang, gar nichts ist jetzt innerhalb von 24 Stunden zwei Folgen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Menschen überfordern und ich bin mir nicht sicher, ob unsere Kopfhörer ausziehen sollten.
Ja, wir sollten sie ausziehen, damit ihr unsere vollen Gesichter sofort sehen könnt. Und dann hören wir uns auch ein bisschen besser.
Ja, ist schon schöner.
Ist schon schöner, aber wenn die Kopfhörer heute noch brauchen, denn wir werden heute ein bisschen auf den einen oder anderen Spieler der Mannschaft schauen und haben dafür nämlich auch O-Töne eingesammelt von den bisherigen Vereinen. Dazu kommen wir ja etwas später. Ansonsten wollen wir so ein bisschen über den heutigen Tag sprechen. Full Disclaimer, wir nehmen bereits nachmittags auf. Da fragt ihr euch vollkommen zu Recht, ja Moment mal, müsstet ihr nicht beim Training sein?
Ja,
grundsätzlich, ja, schon, wenn man uns körperlich schon anschaut, sollten wir unbedingt bei irgendeinem Training sein. Aber das ist nicht mein Punkt, sondern es geht einfach darum, Fortuna trainiert heute im Kraftraum, wie uns Alex Ende persönlich, naja nicht nur uns, aber den Fans erklärte. Die Athletiktrainer haben dringend dazu geraten, dass die Mannschaft vor dem schweren Testspiel morgen nicht zu überfordert wird. Und morgen früh gibt es nämlich nochmal eine Trainingseinheit. Ja. Und da sollte doch heute etwas, naja, etwas Ruhigeres auf dem Programm stehen. Und deshalb trainiert die Mannschaft heute im Kraftraum, ich glaube im Hotel, oder?
Wo? Ich gehe davon aus. Es gibt ja auf jeden Fall so einen gymartigen Raum und im Untergeschoss haben wir gestern auf unserer Erkundungstour schon einmal durch eine Tür linsen können. Ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen dürfen, aber
Wir haben Dartscheiben gesehen.
Da waren Dartscheiben und Gymnastikmatten. So, jetzt ist es raus.
Jetzt ist es raus. Ja. Und dort werden sie wahrscheinlich den Nachmittag vollziehen. Das Einzige, was zwischen uns und dem Swimmingpool steht, das ist jetzt diese Aufnahme.
Tja, also schnell, schnell, zack, zack.
Entsprechend motiviert sind wir. Aber bevor wir loslegen mit der eigentlichen Folge, gibt es natürlich bei uns ein Thema, das wir in der ersten Folge noch nicht leisten konnten, weil wir gerade an einem Sonntag in Österreich angekommen waren. Aber sprich es aus, Andi.
Was trinken wir, Gebrabbel, Thorsten und Andi?
Genau, denn natürlich versuchen wir jetzt hier einheimische Getränke auszuprobieren und wir starten heute mit einer Schadner Bombe in der Geschmacksrichtung Zitrone. Es gibt auch noch zumindest hier im Spar Kirsche und ich vertraue dir das mal an, Kirsche und Orange und ich glaube, sie hat 6,5 Milligramm Zucker, wenn ich mich korrekt entsinne.
Das ist richtig, 6,5 Gramm.
Gramm, nicht Milligramm, genau. Das heißt also, nicht zuckerfrei und achso, du brauchst auch mein Glas, ne?
Aber farblos.
Ja, ja. Wie meine Oma gesagt hätte, Spreit. Farblos wie eine Spreit.
Keine Spriete?
Nee, Spreit. Und meine Oma hat auch Joker gesagt. Beim Kartenspiel.
Ah, okay.
Du hast noch zwei Joker. Da brauche ich noch eine Spreit.
Und man musste mal zu Wohlwort gehen.
Auch das. Genau. Ja, wir
apropos
probieren.
Wohlwort, wohlwollend.
Die Schadner Bombe. Cheerio. Yes. Miss Andi. Ja, ist eine Limo, ne?
Zitronenlimo, ziemlich eindeutig.
Das, ja. Also das hätte ich auch mit verbundenen Augen erkannt, dass dies eine Zitronenlimo ist.
Ich finde sie aber nicht so, ehrlich gesagt, nicht so zitronig sauer. Mir fehlt ein bisschen Zitrone sogar.
Wir müssen uns außerdem unsere Kühlkette noch optimieren.
Mhm.
Wir haben unsere Einkäufe gerade zwischengelagert in der Kühlbox im Auto, wo sie die Batterie des Autos leer läuft. Wir haben auch einen Kühlschrank hier, den ich nicht so kühl finde. Und in der Quintessenz ist die Kühlkette, ich möchte sagen, lückenhaft noch.
Ja, könnte besser werden.
Das heißt, es es ist den Getränken nicht zum Vorteil gediehen, dass sie nicht in der ausreichend kalten Temperatur serviert werden.
Und da wir nicht in den USA sind, um dieses Thema nochmal schön aufzugreifen, wo man ja dann wunderbar so eine Eiswürfelmaschine am Gang hat, so eine schubbelig-schimmelige, können wir da leider auch keine Eiswürfel reintun. Aber ihr seht, wir haben es von allen am schwersten, wie immer.
Wie immer. Und wir hatten eine Jause heute Mittag, bevor wir zum Training kommen. Aber wir haben ja gestern sehr ausführlich über das Thema Jause bereits geredet. Aber mir ist dann hinterher aufgefallen, das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist zu erklären, was eine Jause eigentlich ist.
Ja, ich würde es gerne ganz, ganz kurz fassen, ein Mittagessen.
Das stimmt so nicht.
Ah ja, jetzt bitte kläre mich auf und alle anderen.
Ja, ich meine, eine Jause ist grundsätzlich eine Pause mit Essen. Das muss aber nicht mittags sein. Also kannst du natürlich auch nachmittags eine Jause machen. Also das ist nicht ein anderes Wort für Mittagessen. Aber ich würde tatsächlich hier live den Begriff nochmal Zwischenmahlzeit, so nämlich.
Okay, ja.
Ist die offizielle Übersetzung. Das kann zwischen allen Mahlzeiten sein. In dem Fall ist es eigentlich die Zwischenmahlzeit zwischen Abendessen und Frühstück. Also durchaus Mittagessen genannt, so wie das Hotel das hier durchführt. Es ist sehr irritierend, weil wir feste Tische beim Frühstück und beim Abendessen haben, aber nicht mittags, wo die Leute auch gerne im Bademantel zum Essen gehen, was mir nicht behagt.
Und sich dann beschwert, wir saßen an einem Tisch, also der ein anderer war, als der, an dem wir morgens oder abends sitzen. Und dann kam eine Dame und guckte ganz irritiert und sagte, hier kann man sich mittags hinsetzen, wo man möchte, oder? Ja, weil sie sitzen an meinem Tisch. Und dann haben wir gesagt, ja, oder halt auch nicht ihr Tisch, weil ist ja mittags.
Genau, mittags nicht. Ja, da wollte sie uns das indirekt sagen, dass sie da trotzdem gerne gesessen hätte.
Schade, natürlich. Schade.
Das ist natürlich hier bitter und gemein von uns. Also, Jause eingenommen, ist Essen grundsätzlich schon ganz okay hier im Hotel.
Ja, schon ganz gut.
Kann man sagen, zu den Mahlzeiten gibt es auch freie Getränke. Aber nicht mehr an der Hotelbar, wie uns erklärt wurde, das wurde gestrichen. Da haben die Fortunen letztes Jahr vermutlich alles weggesoffen und das für uns ruiniert. Vielen Dank dafür. Naja. Ja, ansonsten, es gab heute ein Vormittagstraining und ein, wie ich fand, sehr interessantes Vormittagstraining, in dem gerade das Thema Pressing sehr im Vordergrund stand. Die ersten Übungen wurden in einem sehr kleinen Feld durchgeführt. Da ging es tatsächlich darum, immer stark drauf zu gehen. Was mir wirklich gefällt, das hatte ich gestern ja schon gesagt, wie verbal aktiv Alexander Ende während des Trainings ist. Da werden allerdings auch Spieler mal an den Senkel gestellt.
Oh ja.
Also wenn das Verhalten, also was er nicht zum Beispiel mag, ist, wenn du nicht aggressiv nach vorne verteidigst, sondern so beim Mann bleibt. Ich glaube, da hat Meiser mal eine Ansage gekriegt und also da gibt es auch keinen Welpenschutz oder sowas.
Nö, Zimbo hat ja auch
Zimbo am Anfang auch mal was,
auch was erzählt bekommen, wie er sich besser im Raum bewegen möge. Ja.
Genau, also er unterbricht auch viel und erklärt dann allerdings auch immer sehr viel. Aber es ist jetzt nicht so, dass er da am Dauermeckern ist, sondern natürlich gibt es auch positive Affirmations, also wenn Aktionen gut gelungen sind. Und was ich sehr schön fand, ist, dass er, das war am Ende dieses Pressing-Trainings, die verbale Komponente reingenommen hat, weil er gesagt hat, ja, jetzt machen wir es noch eine Stufe anders. Jetzt will ich, dass man euch beim Pressing auch hört, um den Gegner zu stressen.
Ja.
Das heißt, die Spieler sollten explizit schreiend auf den Gegenspieler das war
wirklich
zulaufen.
Großartig, ja.
Und das war schon sehr lustig, vor allem, weil dann auch Kwiala Tito mal gefragt wurde, und schrei doch mal, so hat der Motto. Da war auch, also die Mannschaft hatte auch sichtlich Spaß an der ganzen Nummer. Und ich fand das schon ganz gut. Das macht in der Tat Stress, wenn auf einmal die Leute schreiend auf die zukommen. Das wurde dann ganz gut. Sie haben dann das Feld immer weiter vergrößert und wie gesagt, da war viel Unterbrechung dabei, viel Erklärung von ihm, Positionierung, wie die Mitte dicht gehalten wird. Hat mir total gut gefallen. Ne? Ich habe ja Wintertrainingslager ja auch durchaus positiv über Markus Anfangstraining gesprochen. Was ganz anderes aber.
Man ganz muss sagen, schwer ist, zu vergleichen.
Ist gar, also kann man überhaupt nicht vergleichen. Es ist ganz andere Art des Trainings hier. Ne? Ich finde, es ist viel spezifischer. Ich fand, bei Anfang war das Training so, ja, jetzt machen wir ein bisschen Spielaufbau, aber eigentlich immer im großen Team. Mhm. Und er hat auch gar nicht so viel unterbrochen und erklärt, ne? Sondern sehr viel einfach machen lassen. Ende unterbricht wahnsinnig viel.
Das ist sehr kleinteilig und was mir noch aufgefallen ist,
ja, sehr akribisch. Ne?
Sehr schön war der Spruch, auch wer bremst, verliert. Da ging es darum, dass man im Pressing anläuft und man kennt es vielleicht selber, wenn man schon mal Fußball gespielt hat, du ziehst halt im Zweifelsfall nicht durch, sondern du wirst ja langsamer, bevor du quasi auf deinen Gegner aufläufst. Und da sagt er, genau das ist der Fehler. In dem Moment, wo du langsamer wirst, hat dein Gegner mehr Chance und mehr Zeit, den Ball vernünftig wegzuspielen. Also läufst du in der ersten Linie stark an und du musst dann nicht mehr den Ball direkt bekommen, du musst nur scheiß Pässe oder scheiß Bälle erzwingen, damit die zweite Linie die dann wieder bekommen kann.
Ja, also das war in der Tat alles sehr interessant. Es gab dann am Ende noch ein Großfeldspiel, nochmal so 5 Minuten da so ein bisschen runterkommen. Da hat er dann auch ganz bewusst weniger unterbrochen, sondern die Mannschaft so ein bisschen spielen lassen. Ich kann jetzt sehr schwer heute bei den Übungen einzelne Spieler so richtig herausgreifen. Und insgesamt kann man sagen, die Mannschaft macht da schon ordentlich mit und so. Es ist noch ein bisschen ruhig auf dem Platz. Ich glaube, das war so ein Manko, das haben wir auch letztes Jahr schon festgestellt. Ich habe manchmal das Gefühl, auch bei diesen Übungen, wir sitzen ja da wirklich sehr nah dran, so unfassbar viel wird gar nicht gesprochen von der Mannschaft.
Ja.
Also da könnte es noch ein bisschen mehr werden. Aber ansonsten, ja, also mir hat es gut gefallen und ich bin jetzt mal gespannt in den Testspielen, wie das Ganze auch so ein bisschen mit Leben dann gefüllt wird. Also wie das dann in der Realität aussieht. Ja, also das war heute das Vormittagstraining. Nachmittags ist jetzt für uns quasi frei, weil im Kraftraum, da gehen wir nicht mit, da können wir nicht mitgehen, sodass wir da jetzt nichts haben. Morgen steht ja dann das erste Testspiel an, da werden wir aller Voraussicht abends danach dann das machen. Das heißt, da könnte es was spät werden morgen. Und da haben wir vielleicht auch noch einen Gast. Müssen wir mal gucken, wie das alles zusammenkommt. Ja, und ich weiß gar nicht, haben wir sonst noch was vergessen? Ansonsten wollten wir ein bisschen über Neuzugänge reden. Da gab es ja doch den einen oder anderen.
Ja, so ein paar neue Gesichter sind ja doch auf dem Platz.
Richtig. Und da haben wir uns gedacht, wir gehen die einzelnen Leute mal durch. Aber wir haben uns auch Infos geholt bei ihren Ex-Vereinen. Jetzt nicht beim Verein direkt, aber im Podcast-Umfeld. Da kennen wir ja auch die eine oder andere Person. Ein paar davon kannten wir noch nicht, aber die haben uns trotzdem geholfen. Wir haben auch noch nicht überall was eingesammelt. Wir wissen auch noch nicht, ob das überall klappt. Stichwort FSV Zwickau oder FC Homburg. Da wird es ein bisschen schwierig, gerade in der Regionalliga dann auch an Infos zu kommen.
Ja.
Zu Eixler oder Gonsalves. Das müssen wir mal sehen. Aber wir machen auch nicht alles heute, weil wir auch noch nicht überall die O-Töne bekommen haben. Aber
wir
fangen einfach mal an. Und wir machen es jetzt ja so ein bisschen alphabetisch hier gerade. Wir haben verpflichtet Jermaine Konsbruch fürs zentrale Mittelfeld. Passt natürlich für die Raute. Ist ein eher offensiver Achter. Also ich sehe ihn tendenziell mehr auf den Halbfeldpositionen der Raute oder vorne auf der 10. Weniger im defensiven Mittelfeld. 24 Jahre jung ist er, Rechtsfuß, und hat einen Vertrag bis 2029 bekommen mit der Nummer 14. Also Jermaine Elay Konsbruch. Ja, kommt aus der Bielefelder Jugend, ist auch in Bielefeld geboren entsprechend, wurde zwischendurch einmal zu Eintracht Braunschweig ausgeliehen in die dritte Liga, also hat schon dritte Liga gespielt und ist dann aber nach dem Bielefelder Abstieg in mittlerweile 3 Jahren, ist er dann zu Fürth gegangen. Und ja, bei Bielefeld hatte er auch sein Profidebüt 2019 und ja, jetzt hat er circa 80 Zweitligaspiele für Bielefeld und Fürth absolviert und dabei immerhin 7 Tore und 7 Assists insgesamt erzielt. Vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Und ja, was können wir über ihn sagen? Wir haben ihn im Training noch nicht so sehr gesehen, wenn man sich so ein bisschen seine Daten anguckt. Scheint kein schlechter Dribbler zu sein, aber eher nicht so der Sprinter-Typ. Das ist jetzt auch mir so im Training aufgefallen. Ja. Also ist jetzt keiner für die Außenbahnen zwingend. Und ich glaube auch kein schlechter Abschluss, also durchaus effizienter Spieler. Aber, ich habe es ja angekündigt, wir haben uns Infos besorgt und da haben wir unter anderem den Michi vom Fürther Flachpass gefragt, ob er uns ein paar Worte zu Jermaine Konsbruch einsprechen konnte. Und Michi, der ja doch in der zweiten Liga bleiben durfte, auch wenn er bei uns im Interview nicht mehr so wirklich dran geglaubt hat.
Ja, aber wer hatte
zu unseren Gunsten.
Lass uns nicht wieder aufwärmen.
Da hast du vollkommen recht. Und wir wollen uns dann mal anhören, was Michi zu Konsbruchs Zeit in Fürth so zu berichten hat.
Sein Ziel? Ein Stammplatz auf der 8. So ambitioniert stellte sich Jermaine Konsbruch im Sommer 2023 im Trainingslager des Kleeblatts in Tirol vor. Gerade war der Bielefelder Junge mit seiner Arminia in die dritte Liga abgestiegen. Für ihn persönlich sollte es aber in Fürth weitergehen. in der zweiten Liga. Alexander Zorniger freute sich damals über die Verpflichtung eines, Zitat, sehr spielintelligenten Spielers. Konsbruch habe, ein weiteres Zitat des Trainers, ein gutes Gespür für Tiefenläufe und schafft es immer wieder, sich auch aus dem Mittelfeld heraus in gute Abschlusspositionen zu bringen und so Torgefahr zu kreieren. Er bringt Anspielbarkeit und Verantwortung für den Ball in unser Spiel und hat sich im letzten Jahr auch im Spiel gegen den Ball verbessert. Das klingt nach einem ziemlich perfekten Spieler. Nach einem ziemlich perfekten Spieler auch für Alexander Zorniger, bei dem ja diese Arbeit gegen den Ball sehr, sehr wichtig war. Es zeigte sich allerdings schnell, dass Konsbruch sein hehres Ziel vom Stammplatz auf A8 nicht erreichen wird. Dafür waren der damals noch unangefochtene Julian Green und der heutige Dresdner Robert Wagner dann doch zu gut. In seiner ersten Saison stand Konsbruch nur 10 Mal in der Startelf. Der Input von der Bank blieb mit einem Tor und einer Vorlage ebenfalls ausbaufähig. In der zweiten Saison überzeugte er aber als effizienter Spieler und steuerte meist von der Bank kommend 3 Tore und 3 Vorlagen in nur knapp 700 Minuten bei. Nur, immer wenn man dachte, er würde jetzt den Sprung in die Startelf schaffen, er würde es schaffen, sein Ziel vom Stammplatz auf A8 zu erreichen, immer dann folgten wieder durchwachsene bis teilweise auch schlechte Auftritte, sodass es ihm nie gelang, ein Stammspieler auf der 8 zu werden. In der abgelaufenen Saison verschlechterte sich sein Standing dann weiter. Unter Neutrainer Heiko Vogel spielte Konsbruch in der Rückrunde nur noch 10 Minuten und stattdessen sogar mehrmals auf eigenen Wunsch hin in der U23 in der Regionalliga Bayern. Dass sich die Wege von Fürth und Konsbruch trennen würden, das war also schon länger klar. In Düsseldorf kann es für Jermaine Konsbruch, einen sehr netten, freundlichen und zugänglichen Profi, eigentlich nur besser laufen.
Ja, vielen Dank, Michi. Ich glaube, da hat man durchaus eine gewisse Skepsis durchhören können, schlicht und ergreifend aufgrund der Tatsache, dass er sich im Fürth nicht so richtig hat durchsetzen können. Ne? Er hat ja ein bisschen gesagt, also eigentlich kein Schlechter und er bringt eigentlich auch viel mit. Aber ja, dieses immer, wenn man dachte, jetzt ist er soweit, dann war es halt irgendwie doch nicht. Das ist etwas, das ist uns durchaus aus der Vergangenheit.
Bist du es, Schinter, Appelkamp?
Ja, von anderen Spielern bekannt. Ja, funny enough, dass Appelkamp jetzt in Fürth spielt. Nee. Aber ja, also ich glaube, Arabi kennt ihn natürlich aus seiner Bielefelder Zeit sehr gut, wo er aus dem Nachwuchs kam. Wahrscheinlich war das für Arabi dann relativ klar, dass er Fähigkeiten hat, die in der dritten Liga helfen können. Mhm. Das sehe ich auch so. Im bisherigen Trainings, aber es ist ein bisschen unfair, das zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, ist er mir jetzt noch nicht speziell aufgefallen. Das wird jetzt wirklich interessanter in den Testspielen werden, inwiefern er da vielleicht auch mal ein bisschen auf sich aufmerksam machen kann. Was aber klar ist, wir brauchen für Endes System zentrale Mittelfeldspieler und Konsbruch ist da jetzt halt ein Mosaikstein wie andere auch, sodass ich jetzt grundsätzlich mit der Verpflichtung erstmal klar gehe, inwiefern er uns sportlich dann weiterbringt. Wie gesagt, Skepsis kommt ein bisschen aus Fürth, die darf man, glaube ich, auch ernst nehmen. Das muss man dann sehen, inwiefern er da vielleicht aber auch den nächsten Schritt macht. Manchmal passiert das ja bei Vereinswechseln. Das müssen wir dann noch sehen, aber ja, also grundsätzlich jetzt kein Spieler, wo man sagt, was wollen wir denn mit dem oder sowas, ne? Ja. Also das sehen wir dann schon, hat eine gewisse Torgefahr, kann und ne, die brauchen wir auch aus dem Mittelfeld heraus und ja, müssen wir dann einfach mal schauen.
Ist für mich insgesamt bei allen Spielern, die jetzt sowohl bei uns aus der zweiten in die dritte abgestiegen sind, als auch bei Spielern, die halt aus einer anderen Liga kommen, ist für mich wirklich die große Frage, ja, wie groß ist denn der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Liga? Also ist ein Spieler, der es in der zweiten Liga vielleicht nicht explizit gepackt hat, ist der für die dritte Liga qualifiziert, überqualifiziert? Keine Ahnung, finde ich ganz schwierig.
Also qualifiziert auf jeden Fall. Er hat ja auch das Jahr in Braunschweig gespielt und dann nicht so schlecht. Aber inwiefern er jetzt eine prägende Rolle in der zweiten Liga, dritten Liga spielt, das müssen wir dann in der Tat erst noch sehen. Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Bei wem ich mir etwas sicherer bin, dass er eine prägende Rolle spielt. Mhm. Das ist Dominik oder, wie wir heute gelernt haben.
Oh ja, ich bin direkt gerüffelt worden.
Dominik Heinz. Ich bin mir nicht sicher, ob das ernst war, oder? Oder hat er das selbst gesagt?
Nee, er hat das selber nicht gesagt. Also vielleicht einmal, ich habe heute auf meinem Trikot ein paar Unterschriften gesammelt und ich habe ein Trikot mit der Nummer 3 von Heinzi. Sagen wir es, gehen wir um diesen, umschiffen wir diesen Namen einfach.
Genau.
Und da habe ich dann, als er kam, gesagt, Dominik, du dürfte es gerne auf der Rückseite unterschreiben und dann hat, ich weiß gar nicht, wer, ein anderer Spieler mir gesagt, es heißt Dominik.
Ja, aber vielleicht scherzen sie da auch in der Mannschaft, das wissen wir noch nicht genau. Ja, Dominik Heinz kam vom 1. FC Köln zu uns, Innenverteidiger, 32 Jahre jung, aus unserer Perspektive jung. ja, Linksfuß, das ist nicht so häufig. Und ja, bekommt einen Vertrag bis 2028, trägt die Nummer 3 auf dem Rücken. Und Andy hat es sich auch nicht nehmen lassen, sich diese Nummer auf sein Heimtrikot
korrekt
drauf flocken zu lassen. Er kommt aus der Region Lautern, ne, geboren in Neustadt an der Weinstraße und war auch dort in der Jugend. Da hören wir jetzt auch noch gleich was ein bisschen zum Karriereverlauf beim 1. FC Köln gewesen, Freiburg, Union Berlin, Bochum und dann erneut in Köln. Hat dabei jetzt über 200 Bundesligaspiele, fast 100 Zweitligaspiele, war auch mal in der Europa League ein paar Mal aktiv. Also ich glaube, das ist ein spannender Mann, der uns helfen kann. Und inwiefern das ein guter Junge ist, da haben wir unseren Köln-Experten Lukas gefragt, der uns freundlicherweise Dominik Heinz ein bisschen näher bringt.
Ein paar Worte zu Dominik Heinz. Ja, mit Dominik Heinz bekommt die Fortuna einen Innenverteidiger mit einem starken linken Fuß. Ist, glaube ich, etwas, was fast jede Mannschaft gut gebrauchen kann. Er kann sowohl linker Innenverteidiger in einer Dreierkette als auch in einer Viererkette spielen, hat teilweise sogar auch schon mal als Linksverteidiger in einer Viererkette ausgeholfen, ist dadurch taktisch sehr variabel, hatte seine beste Zeit bei uns auf jeden Fall als linker Verteidiger in einer Viererkette, hat allerdings auch im Aufstiegsjahr in der Dreierkette als Linksverteidiger sehr gut gespielt. Also ihr bekommt einen sehr taktisch flexiblen Spieler, der beide gängigen Systeme gut spielen kann auf der linken Seite. Kämpferisch sehr stark, zweikampfstark, hat eine sehr gute Spieleröffnung, kann sehr gute, weite, lange Bälle genau in den Fuß über das Mittelfeld rüberspielen, kann vielleicht in der dritten Liga vielleicht gar kein so schlechtes Stilmittel sein, ist taktisch sehr diszipliniert, setzt eigentlich immer das um, was der Trainer von ihnen haben möchte und galt eigentlich all die Jahre immer so als Vollzeige-Vollprofi, hat sich im Training immer voll reingehangen etc. Es gab nie irgendwelche negativen Kommentare als Spieler in der Mannschaft, bei allen immer super beliebt, bei den Fans total beliebt, hat sich immer mit allen Standorten total identifiziert. Hat auch eigentlich nur bei Traditionsclubs gespielt in seiner gesamten Karriere und setzt das ja anscheinend fort. Das war ihm anscheinend auch immer wichtig, betont er auch immer wieder, dass die Fans ihm total wichtig sind. Gut, jetzt das Köln-Düsseldorf-Ding hat er, das nehmen die Spieler wahrscheinlich gar nicht so sehr wahr wie die Fans. Da ging es jetzt wahrscheinlich vielleicht sogar eher darum, dass er vielleicht noch mal ein bisschen nicht umziehen muss, hat auch kleine Kinder und ist ein großer Familienmensch und betont auch immer seine Pfälzer Heimat. Er kam damals aus Kaiserslautern nach Köln als relativ junger Spieler, hatte dann 3 super, super gute Jahre als Stamminnenverteidiger, hat nahezu alle Spiele gemacht, unter anderem auch in der Saison, wo wir uns für Europa qualifizieren konnten, war natürlich auch dann in der Abstiegssaison dabei. Ist dann gewechselt nach Freiburg. Da kann ich auch sagen, dadurch, dass ich familiär mehr mit einer Freiburgerin verbandelt bin. Danach war er auch dann 2,5 Jahre Stammspieler. Der war quasi 5,5 Jahre von 15, 16 irgendwie so die Kante immer durchgängig Stammspieler. Hat in Freiburg dann den Stammplatz an einen gewissen Nico Schlatterbeck verloren und ist dann wieder gewechselt und kam dann irgendwann wieder aus der Versenkung
Bochum
zu uns nach Köln. Kurz vor Beginn der Saison, das war für alle relativ überraschend. Wir brauchten dringend wegen Verletzungen noch einen weiteren Innenverteidiger damals in der Bundesliga und dann ist Dominik Heinz was gewesen, wo sich alle gut vorstellen konnten, der macht keinen Stress, stellt sich klaglos in die zweite Reihe, gibt Vollgas im Training, alle kannten ihn, der kannte natürlich auch das Umfeld, ist ja auch immer wichtig, dass man das Umfeld so kennt. War dann in der Bundesliga keine besonders herausragende Rolle gespielt, ist damit abgestiegen, ist dann auch mit in die zweite Liga gegangen, hat von Anfang an gesagt, dass er bleiben wird, war dann aber da eher so ein Innenverteidiger Nummer 3 oder 4 in der Saisonvorbereitung, hatte ein bisschen Schwierigkeiten, hat sich eigentlich immer so durchgezogen, war eigentlich immer so, dass man dachte, Dominik Heinz, der könnte vielleicht hinten rüberfallen, weil er aufgrund seiner Spielweise manchmal ein bisschen behäbig wirkt. Ihr werdet schon sehen, man erkennt ihn sehr, sehr gut an seinem Laufstil. Er hat den Arm immer so ein bisschen abgespreizt. Man sieht sofort, wenn er auf dem Platz ist und den Ball hat. Und dadurch wirkt er manchmal ein bisschen hüftsteif, obwohl er das gar nicht ist. Das größte Manko ist aus meiner Sicht das Tempo. Das macht er allerdings durch ein ganz gutes Stellungsspiel wett. Und vielleicht ist das Tempo in der dritten Liga auch gar kein so großes Manko. In der Saison, wo wir dann aufgestiegen sind, letzte Saison, hat eigentlich keiner überhaupt irgendwas auf Dominik Heinz im Vorfeld gesetzt, hat sich dann aber gegen alle Widrigkeiten durchgesetzt und über 30 Spiele gemacht und hat sich dann da so ein bisschen als emotional Leader des Aufstiegsteams hervorgetan, ist immer mit vollem Einsatz dabei gewesen, hat immer gut dazwischen gehauen, hat wohl sehr viel innerhalb der Mannschaft angeleitet, war wohl sehr, sehr wichtig für die Stimmung innerhalb der Mannschaft, hat ausgeglichen, wenn es Schwierigkeiten mit dem Trainer gab. Also ihr bekommt da auf jeden Fall jemanden mit sehr viel Führungsstärke und Mentalität in euren Kader und Ich denke, wenn man für die dritte Liga einen Spieler bekommen kann, der 300 plus Bundesliga- und Zweitligaspiele hat, mit Anfang 30 und sagt, wir brauchen einen erfahrenen Mann, der hinten gut dicht hält und alles wegverteidigt und immer vollen Einsatz gibt, ist Dominik Heinz genau der Richtige. Aus meiner Sicht ist das für die Fortuna ein sehr, sehr guter Transfer.
Ja, vielen Dank, Lukas. Das war interessant. Was ich mitgenommen habe, wirkt hüftsteif, aber ist doch sehr beweglich, Andi. Das trifft auch auf dich zu. Aber
danke.
Random Diss, aber vergiftet.
Weiß ich nicht.
Aber vergiftet. Ja, und ansonsten bestätigt Lukas da so ein paar Dinge, die wir so im Vorfeld uns auch schon gedacht haben von den Eindrücken, beziehungsweise die man auch lesen konnte, so in den O-Tönen unserer Trainer, nämlich vor allem der gute Spielaufbau mit dem linken Fuß. Das ist mir auch schon aufgefallen, gerade in Monheim in der ersten Halbzeit. Heißt es eigentlich Monheim oder Monheim?
Monheim.
Monheim, aber Remscheid heißt es auch, ne? Der FC Remscheid.
Das musst du Thorsten Legert fragen.
Das muss ich Thorsten Legert fragen. Da ist es mir positiv aufgefallen, viel des Spielaufbaus lief über ihm und was Lukas sagte, auch die langen Bälle, auch gerade diagonal, die kamen ganz, ganz gut.
So, auf X wird der deutsche Nico Schlotterbeck genannt.
Ja, also zumindest das Vorgängermodell, das haben wir ja schon gehört beim SC Freiburg. Ja, Emotional Leader, ich glaube, da ist ja manchen Leuten, ich nenne überhaupt keine Namen, negativ aufgefallen, gerade in den Duellen mit dem 1. FC Köln, denn es geht ja um die Aufstiegssaison.
Ja.
Und da habe ich damals auch beobachtet, dass der 1. FC Köln sich tatsächlich stabilisiert hat, vor allem defensiv, durch die Hereinnahme von Dominik Heinz, der am Anfang der Saison noch nicht so staub im Spieler war. Und als er aber dann drin war, dann hatte sich Kölns Stil auch ein bisschen geändert. Sie wurden sehr, sehr defensiv stark. Und das war definitiv sein Verdienst. Und das ist jetzt 2 Jahre her. Also es ist jetzt nicht so, dass das in grauer Vergangenheit ist. Na gut, 2 Jahre im Profifußball ist natürlich auch schon immer ein bisschen Zeit. Aber ja, also das ist sehr positiv. Als Typ können wir es noch nicht so richtig einschätzen. Er wird aber mit sicherlich eine Führungsrolle schon allein aufgrund seiner Vita in diesem Kader einnehmen. Daran besteht wenig Zweifel. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Verpflichtung, insbesondere weil wir für den Spielaufbau eben auch einen Spieler mit dem Linksfuß haben in der Innenverteidigung. Das ist nicht zu unterschätzen. Wir haben schon häufig drüber gesprochen, auch was Pressing-Resistenz betrifft etc. Ne? Der weitere Weg für die Stürmer aus der Mitte. Also es gibt einige Argumente, die dafür sprechen und ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn Dominik Heinz kein Stammspieler in dieser Mannschaft wäre.
Ja, da gehe ich auch von aus.
Ja.
Ja. Haben wir noch jemanden, sollen wir noch einen dritten machen, Thorsten? Hättest du noch einen vorbereitet?
Wir haben noch ein bisschen mehr, wir hauen sie alle raus heute, würde ich sagen. Und darum gehen wir jetzt weiter, erstmal nach hinten, zu dem Torwart, den wir als erstes verpflichtet haben, nämlich zu einem gewissen Luis Sascha Lord. Der kam vom FC Erzgebirge Aue, die ja leider letzte Saison aus der dritten in die vierte Liga abgestiegen sind. Sie hätten beinahe nochmal eine Chance gekriegt, wenn Havelse nicht doch noch den Zuschlag bekommen hätte und die Unterlagen rechtzeitig eingereicht hatte anstelle von 1860 München. Ich glaube, alle haben es mitbekommen, ne, dass 60 zwangsabgestiegen ist und Havelse nachgerückt ist. Ansonsten wäre es Aue gewesen, dann hätten sie sich noch retten können. So werden sie aber jetzt in der Regionalliga spielen. Und Luis Lord, Torwart, 22 Jahre jung, Rechtsfuß, hat einen Vertrag bis 2028 bekommen und meine Lieblingsnummer, die 22 auf dem Rücken. Aber was sich genau mit ihm so tut und welche interessanten
Sidequests
es da vielleicht noch gibt, das hat uns der Martin van Elten vom Aue-Podcast mal mitgeteilt und das wollen wir uns doch an dieser Stelle einmal anhören.
Glück auf, liebe Hörer vom Gebrabbel Rot-Weiß-Podcast. Martin vom Aue-Podcast hier. Eure Moderatoren haben mich ja gebeten, eine kleine Einschätzung zu Luis Lord zu geben. Luis Lord ist auf jeden Fall einer der Gewinner der letzten Saison beim FC Erzgebirge gewesen. Ich denke, ihr habt sicherlich von den starken Leistungen, die er dann gerade in der Rückrunde gemacht hat, mitbekommen. Ja, 10 Spiele hat er insgesamt gemacht, eine Durchschnittsnote von 2,65. Mehrere Spiele sogar mit Bestnote auch vom Kicker, wo er ausgezeichnet wurde. Und dazu muss man natürlich sagen, dass es doch schon eine überragende Leistung ist, wenn man gerade auch mal in einem Verein ist, der ziemlich schlecht abgeschnitten ist, wo ziemlich wenig gepasst hat. Und er hat mit einer sehr großen Konstanz auf jeden Fall glänzen können. Bei den 10 Ligaspielen hat er uns einige Punkte festgehalten. Ich denke da nun mal alleine an die zwei Spiele gegen Duisburg. Das haben ja sicherlich auch viele mitbekommen, die dann auch dem MSV ja irgendwie die Relegation dann auch, ja, sozusagen vermiest haben und dafür gesorgt haben, dass er Essen in der Relegation war. Und ja, ich denke, dass teilweise auch Weltklasse-Leistungen dabei waren. Und er vor allen Dingen ein Torhüter ist, der sich sehr stark auf der Linie zeigt. Also auf der Linie ist er sehr gut. Er ist ein typischer Reaktionstorhüter, der halt sehr viel auch noch irgendwie rauskratzt. Probleme, würde ich sagen, hat er teilweise in der Strafraumbeherrschung oder im Stellungsspiel. Da kommt er manchmal ja ein bisschen unsicher rüber. Da hat er auch zum Beispiel gegen Ingolstadt weiß ich gar nicht mehr genau, welches Spiel es war. Ich meine, in der Hinrunde noch, hat er auf jeden Fall ein paar Harakiri-Aktionen auch gemacht. Und vielleicht noch als kleine Anekdote, er hat sogar mal im Training ein Seitfallzieher-Tor gemacht und das wurde dann auch vom Verein irgendwie groß ja, promotet. Ja, wie ist er überhaupt dazu gekommen, dass es diese Herausforderungssituation mit Martin Mendel gab, also dass er dann teilweise auch erster Torhüter war. Also eigentlich war Luis Lord unser dritter Torhüter und war ja 3 Jahre insgesamt im Erzgebirge und war ja auch in der Rückrunde 2024/25 an die Stuttgarter Kickers ausgeliehen, ist da wenig zum Zug gekommen, ist dann wieder zurückgekommen, weil Tim Kipps auch den Verein verlassen hat und war dann eigentlich sogar nur als Nummer 3 geplant, hinter Martin Mendel und eben dem Eigengewächs Max Ulich. Max Ulich gilt auch so seit 1-2 Jahren, würde ich sagen, als möglicher Nachfolger für Martin Mendel, der auch aufgebaut werden soll. Und es war dann eben so, dass Martin Mendel ja die berühmte Einschulungsfeier hatte. Da wird sich ja bestimmt der ein oder andere auch dran erinnern, dass es auch groß in den Medien aufgezogen wurde, dass er halt zur Einschulung seines zweiten Sohns war. Für alle Leute, die nicht aus dem Osten kommen, ich komme auch aus der Region Niederrhein. Die Einschulung ist in Ostdeutschland nochmal ein viel, viel größeres Ding als in NRW jetzt zum Beispiel. Und das kann man vielleicht eher so vergleichen mit der Kommunion oder der Konfirmation oder so. Ich glaube, das ist nochmal ein viel, viel wichtigerer Tag. Und deshalb ist es ja auch verständlich, dass dann Martin Mendel eben bei der Einschulung seines zweiten Sohnes war. Und dann hat sich eben Max Ulich im Spiel verletzt. In Ulm war es. Und dann musste Tim Kipps ins kalte Wasser springen und dann das Spiel übernehmen und hat sich dann auch auf jeden Fall das erste Mal dann gezeigt. Max Ulich war dann auch relativ lange verletzt. Dann hat Luis Sword im Sachsenpokal schon 3 Spiele gemacht und kam dann Ende der Rückrunde wieder rein, als Martin Mendel wieder verletzt war. Und so kommt er eben auf seine 10 Spiele. Die 10 Spiele hängen aber auch vor allen Dingen damit zusammen, dass der neue Trainer Quisha Schubitice dafür auch gesorgt hat, dass halt Luis Lord statt Martin Mendel spielt und so ein bisschen war vielleicht auch die Idee, den Generationenwechsel einzuleiten oder eben zumindest halt zu signalisieren, dass er beim Verein dann bleiben soll, was dann natürlich jetzt nicht passiert ist, aber ich glaube für Aue ist es jetzt auch nicht schlimm, weil man hat mit Max Ulich und Martin Mendel glaube ich auch ein gutes Torhüter-Duo mit einem erfahrenen Mann und einem aufstrebenden Mann, der auf jeden Fall die Qualität für die Regionalliga, vielleicht aber auch für die dritte Liga hat. Nochmal zu Luis Lord als Person, ist wirklich ein sehr, sehr sympathischer Mensch, also bodenständig, reflektiert, auch intelligent, auch die Interviews, die wir mit ihm geführt haben, hat auf jeden Fall immer auch einen guten Blick aufs Spiel und ja, ich glaube, da habt ihr einen sehr guten Mann auch verpflichtet und ja, vielleicht noch als Anekdote, wenn ihr mal ihm ein bisschen folgen wollt, seine Freundin ist auch ziemlich aktiv auf TikTok, die studiert Sportjournalismus und könnt ihr auch mal ein paar Einblicke so gewinnen, wie das ganze Leben so ist als Spielerin, Freundin. Hat sie auch letztens einen Artikel geschrieben für die Freie Presse, wo sie auch arbeitet als Werkstudentin, die Kari. Und ich glaube, da könnt ihr euch mal ein bisschen so reinschauen, auch in sein Umfeld. Er kommt ja da aus dem Bremer Umland, ich glaube aus Weihe. Und ja, ist auf jeden Fall auch ein sehr bodenständiger Mensch, der sich in Aue, glaube ich, auch sehr wohl gefühlt hat. Ja, in diesem Sinne, viel Erfolg mit ihm und hoffentlich sehen wir uns bald in der zweiten oder ja, dann vielleicht auch dritten Liga wieder. Glück auf.
Ja, vielen Dank, Martin. Er ist übrigens in Vechta geboren, laut seinem Lebenslauf und kommt in der Tat, also er hat die Jugendmannschaften vom SV Werder Bremen dann durchlaufen. Das war ganz interessant. Also generell, Aue scheint ja einige Probleme zu haben, aber nicht auf der Torhüter-Position. Also da haben sie ja sowohl Eigentalente als auch Luis Lord, als auch den erfahrenen, fast die Legende.
Der ewige Mennel, ja.
Martin Mennel gehabt, sodass sie jetzt diesen Abgang verkraften konnten. Aber ja, er durchaus wohl zu Recht ja sich sportlich durchgesetzt hat letzte Saison. Also das klingt ja durchaus vielversprechend. Er ist noch relativ jung und Fortuna scheint ihn ja auch eher als Herausforderer zu sehen. Mhm. Das ist zumindest das, was wir so ein bisschen gehört haben. Aber natürlich geht es nach Leistungen. Also ich halte das nicht für ausgeschlossen persönlich, dass Luis Lord sich durchsetzen kann. Im Training, wir haben jetzt noch nicht so richtig Torwarttraining beobachten können. Genau. Aber den einen oder anderen Schuss haben alle Torhüter jetzt allerdings schon mal. Also es waren gute Paraden im Training von allen Keepern, sowohl von Lasse Ries als auch von Luis Lord, als auch von Milan Schacko dabei. Das sind die drei, die jetzt hier im Trainingslager dabei sind. Ich finde auch, wenn man sich seine Bilanz anguckt, dann ist das durchaus nicht uninteressant. Wir kennen ihn jetzt noch nicht, aber man hört ja raus, dass er ein guter, bodenständiger Typ ist. Tatsächlich habe ich mir die Sachen seiner Freundin angeguckt. Das ist jetzt auch irgendwie nicht so ein Influencer-Kram, sondern nee, tatsächlich...
Nicht so ein Glamour-Ding, sondern...
Nee, so reflektiert ja, auch. Genau. Und also wirklich sehenswert, ganz interessant eigentlich mal so eine, ich sag mal, eine vernünftige Perspektive auf, was es bedeutet es eigentlich, Spielerfrau zu sein, etc. Und das ist ja wiederum, das reflektiert ja dann positiv wieder zurück. Also wenn du eben nicht da, also ne, es scheint alles, sagen wir mal, ein gewisses vernünftiges Fundament zu haben bei ihm, um das jetzt mal sehr blumenhaft auszudrücken.
Ja, nicht im Pelz auf die Köhe.
Nee, wahrscheinlich eher nicht. Eher nicht, nee. Und wie gesagt, sportlich ist es jetzt gerade schwer einzuschätzen. Er ist nicht als Nummer 1 vorgesehen, aber das war er in Aue auch nicht und hat sich dann teilweise durchgesetzt. Und ich glaube auch nach den ersten Eindrücken, auch was ich zum Beispiel von Thomas aus Magdeburg gehört habe, der auch sehr positiv über Luis Lott mir gegenüber gesprochen habe, das ist einer, der hat auf jeden Fall das Potenzial, Nummer 1 zu werden und da auch einen echten Konkurrenzkampf dann auch vor allem mit Lasse Ries auszutragen. Darum, ich bin bisher zuversichtlich, auch hier werden wir wahrscheinlich in den Testspielen noch ein paar mehr Erkenntnisse gewinnen können. Ja, ich habe gerade eben auf mein Handy geguckt und ich sehe mit Freuden, dass die nächsten O-Töne schon eintreffen, die wir heute jetzt nicht mehr machen. Aber da wir morgen das Testspiel haben, zwei O-Töne haben wir noch, also würde ich sagen, zwei Spieler machen wir noch.
Na gut.
Und der Rest kommt dann im Laufe der Woche, morgen eben wegen des Testspiels eher nicht, aber übermorgen dann etc. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit Sascha Riesch, der ist Linksverteidiger, kann auch linksoffensiv im Mittelfeld spielen. Die Position wird es tendenziell bei uns eher nicht geben. Deshalb wird er auch bei uns vermutlich als Linksverteidiger eingeplant sein. Ist auch aktuell der einzige so richtig Gelernte, den wir haben.
Sieht man im Training auch tatsächlich immer wieder, dass die Linksverteidigerposition doch nochmal sehr variabel besetzt wird.
Ja, genau. Und er hat einen Vertrag bis 2028 bekommen, also für 2 Jahre, trägt die Nummer 28 und kommt von Dynamo Dresden. Und Dresden, Moment, da kennen wir doch wen.
Ach.
Nämlich Tino Meyer von der Sächsischen und dem Schwarz-Gelb-Podcast. Und Tino hat uns freundlicherweise ein paar Gedanken zu Sascha Riesch. Riesch oder Riesch? Das wissen wir
also
noch nicht.
Also nach der Schreibweise?
Das wissen wir noch nicht.
Das wissen wir nicht, aber ich sag mal Riesch.
Ja, er hat uns da auf jeden Fall ein paar Gedanken zukommen lassen.
Ja, hallo aus Dresden, hier ist Tino. Und wenn ich euch was zu Sascha Riesch sagen soll, möchte ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Denn wenn ihr aus der dritten Liga wieder rauskommen wollt, ist er genau der richtige Mann. Mit Ulm Drittligameister geworden, mit Dynamo den Aufstieg geschafft und jetzt spielt er bei euch. Aller guten Dinge sind ja so oft 3. Also sehr solider, grundsolider Linksverteidiger. Wird gerne und oft unterschätzt, so auch am Anfang in Dresden. Wir kannten ihn nicht, die Fans kannten ihn nicht. Am Ende war er in dieser Aufstiegsmannschaft ein fester Stammspieler. In der Saison 2024-25 ist dann mit Dynamo in die zweite Liga aufgestiegen, hat dort auch die ersten 8 Spiele gemacht und hat dann so ein bisschen den internen Zweikampf gegen Alex Rossipal verloren. War dann nur noch das Backup sozusagen. Man muss auch sagen, Rossipal hat eine sehr, sehr gute Zweitligasaison gespielt. Viele Assists, einige Tore auch geschossen, gute Läufe auf der linken Seite. Dazu war der Sascha Riesch noch ein bisschen verletzt dann in der Rückrunde. Am Ende hat Dynamo lange auch überlegt, den Vertrag, der ja ausgelaufen ist, nochmal zu verlängern, Sascha Rich zu behalten. Man hat sich dann anders entschieden und das war die Chance für die Fortuna. Und ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Herzlichen Glückwunsch, da habt ihr einen guten Neuzugang bekommen. Auch menschlich sehr in Ordnung, denke ich, eine echte Bereicherung. Und wie gesagt, aller guten Dinge sind drei. Und wenn dem so ist, sehen wir uns in der neuen, also in der übernächsten Saison, dann wieder in der zweiten Liga. Bis dahin, dynamische Grüße.
Ja, vielen Dank, Tino. Er ist schon sehr optimistisch. Ich glaube, wir sind, auch weil wir natürlich gebrannte Kinder sind, jetzt zum Beispiel aus der letzten Saison, wir sind noch ein bisschen zurückhaltend, was das Saisonergebnis bei uns betrifft. Aber natürlich die Bilanz spricht für Sascha Riesch, wie er ihn übrigens nennt.
Ist vielleicht so eine ostdeutsche Aussprache.
Ach so, meinst du? Auf jeden Fall spricht die Aufstiegsbilanz ja eindeutig für ihn. Also wie er sagte, aller guten Dinge sind drei. Mal sehen, was wir so mitkriegen, also was wir auch so datentechnisch sehen können, aber auch jetzt im Training. Er ist auf jeden Fall so ein Dynamiker. Er ist schnell, hat ein gewisses Tempo. Bei den Flanken hat er jetzt zumindest in den Testspielen so eine gewisse Streuung drin. Da würde ich jetzt noch nicht sagen, dass es alles tipptopp war. Aber er hat auch natürlich schon das ein oder andere Tor in seiner Karriere vorbereitet. Kommt übrigens aus der Stadt Emmendingen. Na, wo ist das? Keine Ahnung, weiß ich
bei
auch nicht.
Ries.
Ja, so ähnlich. Ist die Jugend des SC Freiburg dann durchgegangen. Und jetzt wird nämlich ein Schuh draus. Er war nämlich bei Freiburg 2 dann unter Thomas Stamm Spieler, vielleicht auch Stammspieler unter Stamm, wer weiß. Und der ist ja nun Trainer in Dresden und holt sich alle seine Ex-Leute zurück, ne? Vincent Vermey zum Beispiel und so, Robert Wagner. Also darum, da gibt es eben diesen Zusammenhang. Und ja, man hört ja, er war durchaus lange Stammspieler, hat halt auch jetzt erst in der zweiten Liga auch verletzungsbedingt den Stammplatz verloren. Und ja, jetzt hat sich die Situation in Dresden einfach insofern ein bisschen verändert, dass er jetzt hinten dran war und der Vertrag jetzt nicht verlängert wurde. Aber ich würde auch sagen, das war jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit für Fortuna, ihn zu holen. Linksverteidiger gibt es sowieso nicht wie Sand am Meer. Und einer, der in der dritten Liga eben schon gezeigt hat, dass er es drauf hat, ne, hat jetzt schon knapp 100 Drittligaspiele in seiner Karriere und jetzt eben auch ein paar Zweitliga-Einsätze.
Auch Linksfuß?
Natürlich.
Natürlich.
Und dadurch ist er natürlich im Moment relativ konkurrenzlos, hat jetzt auch nicht so eine Offensivbilanz wie zum Beispiel Van der Sloot oder so, aber ich glaube auch, er kann uns da helfen und ist definitiv ein veritabler Mann für die Linksverteidigerposition. Und ich hätte jetzt auch keine Bauchschmerzen, wenn wir zum Saisonbeginn noch keinen weiteren verpflichtet haben, wenn erstmal Sascha Riesch da spielen wird. Also da bin ich eigentlich ganz positiv, eben weil er auch als Stammspieler schon zwei Aufstiege begleitet hat. Also das spricht durchaus für seine Qualität, zumindest in der dritten Liga.
Ja.
Gut. Und dann haben wir noch einen und den kennen vermutlich ein paar Leute mehr. Ist nämlich einfach kein unbekannter Spieler und das ist Fabian Schleusener für den Sturm. Den haben wir ja auch im Training schon begutachtet und seine Abschlussfähigkeiten dort gelobt. Ja, eher so einen überlegten. Also gar nicht mal so, ne, dass er so alle Anlagen abschließt, sondern dass seine Bälle halt präzise da einschlagen, wo sie einschlagen müssen, dass der Torhüter die nicht kriegt. Ja. So, und das ist mir schon so ein bisschen positiv aufgefallen. Ja, wie gesagt, die meisten kennen ihn, kommt vom Karlsruher SC, Mittelstürmer, kann theoretisch auch links oder rechts außen spielen, mit 34 weiß ich nicht, inwiefern das vorgesehen ist, ist technisch gesehen beidfüßig, interessanterweise, und hat einen Vertrag auch für 2 Jahre bis 2028 bekommen, trägt die Nummer 24. Und unser Freund Jörn Kreuzer, den wir ja auch schon mal zum Interview hatten, vorm KSC-Spiel beispielsweise, der hat uns auch hier eine kurze Einschätzung zu Fabian Schleusener zukommen lassen.
Lieber Thorsten, lieber Andi, liebe Fortuna-Fans, ich glaube, Fabian Schleusener ist ein Neuzugang, auf den ihr euch sehr freuen könnt, der aus meiner Perspektive auch total Sinn ergibt und das gleich aus mehreren Gründen. Vielleicht mal ein bisschen zur Einordnung. Fabian Schleusener war ein richtig konstanter Spieler bei uns, der eigentlich immer Leistung gezeigt hat, der immer geliefert hat, selbst als es mal ein bisschen schwieriger für ihn persönlich war, als er quasi ins zweite Glied auf die Bank rücken musste, hat er sich immer wieder zurückgebissen, hat sich nie hängen lassen und hat, wie gesagt, immer konstant geliefert. Und wenn ich jetzt einfach mal auf die Zahlen gucke, mit seinen 73 Toren, die er für uns erzielt hat, ist auf Rang 6 der ewigen KSC-Torjägerliste. Das spricht eigentlich schon für sich. Und am wohlsten, wenn man jetzt so ein bisschen taktisch das Ganze sieht, am wohlsten fühlt er sich, glaube ich, in einem System mit zwei Stürmern. Also wenn er einen um sich rum hat, kommt er dann noch besser zur Geltung, weil er nicht unbedingt das Tor erzielen muss, aber Lücken reißen kann. Er hat nämlich auch ein sehr, sehr gutes Anlaufverhalten. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Im Spiel gegen den Ball ist Fabian Schleusner wirklich sehr wichtig. Hat bei uns, beim KSC, auch oftmals das Pressing ausgelöst. Aus dem Grund hätte ich ihn vielleicht auch gerne mal unter unserem neuen Trainer Max Senf gesehen, der ja auf den Dreiersturm setzen lässt, wo das ganze Spiel ein bisschen nach vorne geschoben werden soll. Da hätte ich tatsächlich einen 4 bis 5 Jahre jüngeren Fabian Schleusner, sage ich mal, sehr, sehr gerne gesehen. Was man noch so über Fabian Schleusner hört, ist, dass er wirklich eine ganz hervorragende Einstellung zum Profitum hat, dass er sehr gut tut in einer Kabine, mit seiner Arbeitseinstellung quasi ein Vorbild ist, aber auch für gute Stimmung sorgt. Und ich glaube, mit so Leuten wie Matthias Zimmermann und ihm könnte das in Düsseldorf ganz gut klappen. Und last but not least, ich hoffe, da spoil ich jetzt nichts, an dieser Stelle auch ganz liebe Grüße an meine Kollegin Annika, mit der ich hier in Hamburg zusammenarbeite, die wirklich schon seit Jahrzehnten, muss man sagen, Fortunin ist. Die hat sich immer über die Verletzungen bei Fortuna beklagt. Und Fabian Schleusner war tatsächlich die letzten 4, 5 Jahre de facto verletzungsfrei. Hat auch immer fast alle Spiele gemacht, beziehungsweise ist zum Einsatz gekommen. Von daher ist das auch eine gewisse Konstante, auf die ihr hoffentlich setzen könnt. Also alles im Allen merkt ihr, ich bin Fabian Schleusner Fan. Ich freue mich total für ihn, dass er einen Verein wie Fortuna gefunden hat. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß an ihm. Und jetzt schicke ich euch erstmal liebe Grüße und viel Spaß bei der Saisonvorbereitung. Und natürlich Waldhof Mannheim weghauen am ersten Spieltag. Ne? Verstehen sich von selbst. Ciao, ciao.
Ja, vielen Dank, Jörn.
Machen wir.
Das ist der Plan mit Waldhof Mannheim. Und ja, das klingt ja in der Tat sehr positiv zu Fabian Schleusen. Aber wenn man seine Bilanz der letzten Jahre sich anguckt, dann verwundert das auch nicht. Er hat da wirklich überzeugen können. Es waren jetzt 237 Zweitligaspiele, in Summe 55 Tore, 21 Assists. Letzte Saison noch 11 Tore, 4 Assists. Also ja, steht total im Saft. Ist kein Klaus Allofs Transfer, nie verletzt. Kein Karriereknick gerade drin. Das geht auch. Und ja, ich glaube, den meisten ist er auch bekannt. Ist halt einfach ein sehr routinierter Stürmer. Jörn hat es gesagt, eher einer für den Zweiersturm. Auch durchaus ein Pressingspieler. Das passt sehr gut zu uns. Vor allem er und Hottmann zusammen, der ja ein ähnliches Profil hat. Über ihn werden wir heute nicht reden, aber das könnte sehr gut zu Endes Art von Fußball passen. Und ich glaube, auch Fabian Schleusner qua seines Alters und seiner Erfahrung wird eine führende Rolle in dieser Mannschaft spielen. Da bin ich mir sehr sicher. Ich denke, auch beim Stammplatz führt kein Weg an ihm vorbei. Wenn die Fitness weiterhin so mitspielt, wie sie bisher war, also es stimmt schon auf all seinen Stationen, ne, Freiburg, Nürnberg und so, hat er eigentlich auch immer getroffen und immer gespielt. Ich glaube auch was wir jetzt so direkt mitgekriegt haben, ein ganz guter, positiver Typ auch so, ne? Also ist jetzt, sagen wir mal, grüßt auch im Fahrstuhl. Das kann man nicht über alle Spieler sagen.
Haben wir auch schon andere Erfahrungen gemacht.
Ja, also ich glaube, mit seiner Abschlussstärke und seiner Routine vorne wird er ein Fixpunkt in diesem System. Und das sind ja auch die bisherigen Verpflichtungen bereits gewesen, dass wir also mit ihm, mit Hendricks, dann natürlich auch mit Heinz und auch Oberdorf, denke ich, so eine gewisse Achse schon mal im Spiel haben. Da kommen andere Leute wie Buchama dazu, die das Endesystem kennen. Auch Konzbruch kann da drin spielen. Und wir haben ein paar junge Leute jetzt auch in der Vorbereitung bisher. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie die sich zum Beispiel gegen stärkere Gegner auch schlagen. Also ich rede von Elias Aden, vielleicht fürs zentrale oder defensive Mittelfeld, was noch so ein bisschen unterbesetzt ist aktuell, die 6, auch bei der 10 muss man gucken. Anhari hat sich leider erneut verletzt. Ganz bitter, hat auch hier wieder in der Vorbereitung bisher überzeugt, wäre ein interessanter Kandidat gewesen, hätte ich auch sehr gerne im Trainingslager geschaut. Kilian Saug hatte mir in Monheim nicht so gefallen, aber die anderen beiden Testspiele, auch jetzt im Training fand ich ihn eigentlich ganz gut.
Er gibt schon Gas.
Also ist schon Dynamiker.
Genau, ne? Also er lässt sich nicht hängen. Das war ja so ein bisschen die Befürchtung, die man haben konnte, aber das sieht zumindest jetzt im Training nicht so aus.
Genau, also da war ich am Anfang etwas skeptisch, aber da gebe ich zu, gibt er im Moment gar keinen Anlass zur Skepsis in den bisherigen Trainingseinheiten. Ja, und also nochmal zum Abschluss von Schleusener, ich glaube, sehr gute Verpflichtung und ja, wir grundsätzlich, finde ich, uns im Angriff schon ganz gut aufgestellt. Die offensiven Außenbahnen sind noch so ein bisschen Thema. Da kann aber natürlich auch noch was passieren. Wir haben gerade einen Kader, der sehr stark auf eine Raute mit einem massiven zentralen Mittelfeld ausgerichtet ist und damit sehr stark auf Alexander Endes Fußball. Das ist grundsätzlich positiv, aber wir brauchen möglicherweise auch noch Alternativen im Team, wenn genau diese Art Fußball gegen bestimmte Gegner nicht funktioniert. Oder aber, und nein, ich will hier gar nichts herbeireden, aber es ist Fußball und es kann natürlich auch sein, dass Alexander Ende eines Tages nicht mehr hier Trainer ist, vielleicht auch während einer Saison, und dann willst du natürlich zumindest auch ein paar taktische Alternativen im Kader haben, wo du sagst, nee, wir spielen jetzt mal ein bisschen anders. Das sehe ich jetzt gerade noch nicht so sehr. Ich glaube aber, dass die Prioritäten noch einfach andere waren. Also es ist überhaupt kein Grund jetzt zur Panik oder zu sagen, da läuft Fortuna sehenden Auges ins Verderben, da bin ich weit von entfernt. Der Kader ist noch nicht fertig.
Es ist ja noch super viel Zeit, was absolut den Transfermarkt angeht. Also da, auch da, es werden noch die Alofs-Transfers vielleicht Laien kommen, ne? Die Laien von Spielern, die uns dann hoffentlich individuell sofort weiterhelfen werden. Das wird schon noch passieren, da bin ich relativ sicher.
Ja, genau. Und ansonsten klären wir das mit Arabi in der Sauna, würde ich sagen.
Ich bin gleich, wir haben nicht mehr viel Zeit.
Aber nicht einschlafen.
Nee.
Und rumschnarchen. Dann können wir mal schauen, was da noch ansonsten passiert. Also wie gesagt, es gibt noch einige weitere Neuverpflichtungen. Wir haben jetzt erstmal die ersten O-Töne, auf denen haben wir uns so ein bisschen gewidmet. Jetzt haben wir auch, glaube ich, erstmal eine runde Folge für den heutigen Tag zusammen. Und im Laufe der Woche planen wir dann nach Möglichkeit, euch weitere Spieler zukommen zu lassen. Aber stimmt, wir haben hier noch ein Bonbon am Ende. Andi, lass uns doch mal, erklär uns doch mal, was du noch für uns hier vorbereitet hast. Ja,
also, als wir gestern Abend in unsere Zimmer zurückgingen, da habe ich gesehen, es gab auf unserer Etage ein Körbchen und in diesem Körbchen waren zusammengerollte Zettel und da stand Gute-Nacht-Geschichten. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, diese Gute-Nacht-Geschichte rauszuholen, und ich will mal hoffen, dass es gibt jetzt jeden Abend, denn sonst ist das jetzt eine sehr kurze Serie. Das ist aber
nur eine.
Es ist die Bad Leonfelder Gute-Nacht-Geschichte mit Andi, die ich euch jetzt gerne vortragen möchte.
Sofort, denn also was ja gut ist, es hören uns ja viele Leute zum Einschlafen und das ist dann spätestens jetzt der Moment, in dem das passiert. Also lehnt euch ein bisschen zurück. Wir kommen mit unseren Stimmen noch etwas näher ins Mikrofon und Andi wird die Geschichte verlesen und ich mache dazu die passenden Geräusche. Oder auch nicht, mal gucken.
Die Geschichte heißt Der Sonnenstrahl. Rumsbums machte es im Garten. Nick schreckte hoch und sah sich um. Zuerst konnte er nichts entdecken, doch dann sah er das helle Leuchten in einem der großen Büsche. Was ist denn das? Wunderte er sich. Und nur Sekunden später zog er einen Sonnenstrahl hervor. Das kann doch nicht wahr sein. Er sah zum Himmel hinauf und dann auf die Wiese und tatsächlich, es fehlte der Sonne einer ihrer Strahlen. Der Schattenfleck auf dem Boden war der Beweis dafür. Oh je, wie konnte das denn passieren? Was mache ich denn jetzt? Nick musste unbedingt den Sonnenstrahl wieder in den Himmel hinauf befördern. Ich hab's. Mit meiner Gummischleuder schaffe ich das. Aber die Schleuder war zu klein und der Strahl zu schwer.
Miau.
Das schaffen wir schon, rief Papa, als er aus dem Haus kam. Er stellte zwei Stühle nebeneinander und spannte ein großes Gummiseil dazwischen. Nun zogen sie zu zweit und schossen den Sonnenstrahl in Windeseile in den Himmel. Schau, rief Nick. Der Schattenfleck ist verschwunden. Das war's?
Ja. Dann
schlaft schön,
machtet gut und wir hören uns morgen.
Servus.